Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Bei mir ist wieder Markus Blaschke und heute geht es wieder um ein phytopathologisches Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Ulmensterben bzw. mit der holländischen Ulmenkrankheit. Ulmen sind ja Bäume, die man heutzutage in unseren Wäldern nicht mehr so besonders häufig sieht. Und das hat den Grund darin, dass es in den letzten 100 Jahren eine Epidemie gegeben hat mit zwei beziehungsweise drei verschiedenen Erregern, die sehr, sehr eng verwandt sind. Und durch diese Epidemie ist es eben dazu gekommen, dass die Ulme in ihrem Bestand in Deutschland im Grunde existenziell bedroht ist und dass man die Ulmen eben nicht mehr besonders häufig sieht. Also man muss schon sehr, sehr gezielt suchen, um noch Ulmen zu finden. Die holländische Ulmenkrankheit wird durch einen Pilz verursacht, der 1918 aus Ostasien eingeschleppt worden ist. Dieser erste Erreger, Ophiostoma ulmi, hat also zu einer ersten Epidemiewelle geführt und dieser Pilz ist dann 1928 nach Nordamerika verschleppt worden. In Nordamerika ist es dann zu einer riesigen Absterbewelle von Ulmen gekommen und in den 60er Jahren, also Ende der 60er Jahre, ist dann ein aggressiverer Stamm reimportiert worden quasi aus Nordamerika nach Europa. Und dieser aggressivere Stamm, oder inzwischen ist es eine eigene Art, ist Ophiostoma novo ulmi. Davon gibt es zwei Subspezies, nämlich Ophiostoma novo ulmi, Subspezies novo ulmi und die Subspezies americana. Zeitgleich in den Ende der 60er Jahre kam es dann noch aus Ostasien zu einer Einschleppung eben dieses zweiten aggressiveren Stammes von Ophiostoma novo ulmi. Und das hat letztlich dazu geführt, also diese Einschleppung des aggressiveren Erregers, dass wir also eine große Absterbewelle von Ulmen in Mitteleuropa gesehen haben. Großbritannien war da ganz stark betroffen, aber auch Deutschland natürlich. Und betroffen ist vor allem die Bergulme. Also wir haben ja in Deutschland drei Ulmenarten, die Bergulme, die Flatterulme und die Feldulme. Und die Bergulme ist also die Art, die im Wald vorkommt oder vorkommen sollte. Und die ist also ganz besonders betroffen von diesem Pilz. Markus, kannst du uns mal erklären, wie kommt es zu solchen Infektionen? Wie sehen die Symptome aus und so weiter?
Ja, ein herzliches Hallo noch von meiner Seite. Das Ulmensterben ist eigentlich eine ganz besondere Erkrankung und der Begriff holländische Ulmerkrankung, die stammt ja nicht davon, dass das aus Holland an sich gekommen ist, sondern dass es eigentlich holländische Forscher waren, die ersten waren, die diese Besonderheit der Erkrankung erfasst und beschrieben haben. Hat natürlich ein bisschen den Hintergrund, dass es auch eben in den Niederlanden schon eben Anfang des 20. Jahrhunderts sehr massive Schäden eben gegeben hat. Und das Besondere ist die Verschleppung. Bei normalen Pilzen oder den meisten Pilzen kann man davon ausgehen, dass die Verbreitung der Sporen über den Wind läuft oder über Nebeltröpfchen oder ähnliches. Es gibt aber durchaus eine ganze Reihe von Pilzarten, wo wir wissen, dass es auch noch andere Vektoren gibt. Und hier kommen Ulmen-Splintkäfer dazu. Und wir haben dann so einen Kreislauf an der Ulme. Der Ulmen-Splintkäfer bildet seine Brutkammern im Bastbereich, also zwischen Rinde und Holz. Und dort bohrt sich das Weibchen ein, legt einen ersten Gang an. Dort werden auch die Eier abgelegt und es schlüpfen dann irgendwann kleine Larven. Und das Besondere ist, so attraktiv ist das Holz eigentlich gar nicht für den Käfer und auch nicht die Rinde und der Bast, sondern das ist ein Käfer, der sich sozusagen Gärten hält. Und zwar in diesen Gängen wuchern die Pilze und hier eben ganz speziell diese Ophiostoma-Arten. Die bilden winzig kleine Rasen mit Fruchtkörpern und die ganzen Gänge sind voll. Und was machen die Larven, wenn die geschlüpft sind? Die weiden wie so ein Rasen diese Fruchtkörper, die an den Gängen sind, ab und bohren sich dann aber auch wieder weiter durchs Holz, legen damit wieder neue Gänge an. Da wachsen dann wieder Fruchtkörper des Pilzes und werden wieder abgeweidet. Also die Ernährung läuft über den Pilz. Irgendwann hat dann die Larve ein Stadium erreicht, dass sie fertig entwickelt ist und verlässt dann durch ein Ausbohrloch als Käfer den Baum. Und der Käfer, was macht er als erstes? Er muss wieder mal was fressen. Allerdings, die mögen sehr gerne frische Triebe fressen. Und so fliegt dann der Käfer herum, sucht sich frische Ulmentriebe und knabbert an denen herum. Und als er das Loch verlassen hat, also seinen Bau dort verlassen hat, hat der Käfer zahlreiche Sporen von diesen Fruchtkörpern auf seinem Körper mitgenommen. Und wenn er dann diesen Fraß macht, dann wird ganz frisches, steriles Gewebe freigelegt und dort lagern sich dann die Sporen an des Pilzes und besiedeln den Baum. Aber vielleicht erzählst du uns jetzt, Angie, ein bisschen was zu den Symptomen, die dann am Baum entstehen.
Ja, also es ist so, dass wir bei einer Infektion mit diesen Ophiostoma-Arten bei der Ulme von einer klassischen Tracheomykose sprechen. Eine Tracheomykose ist eine Infektion der Leitbahnen, also der Gefäße des Baumes. Das heißt, der Pilz wächst in die Gefäße ein und es kommt zu einer Blockade dieser Wasserleitbahnen. Zum einen dadurch, dass der Baum anfängt, sich zu wehren. Und das tut er, indem er seine Gefäße vertüllt. Eine Tüllenbildung wird, jetzt muss ich kurz Tüllenbildung erklären. Tüllen sind Ausstülpungen benachbarter lebender Parenchymgefäße und die sind eigentlich dazu da, um die Gefäße mechanisch zu verstopfen. Das passiert quasi dann, wenn Gefäße beschädigt sind, dann werden die eben mechanisch verstopft und stillgelegt. Und es passiert eben auch, wenn der Baum feststellt, da wächst was drin, das da nicht hingehört, wie Pilze beispielsweise, dann werden diese Gefäße mechanisch verstopft und der Pilz wird dann daran gehindert, sich über diese Gefäße weiter zu verbreiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Pilz selbst mechanisch durch seine Hyphen diese Gefäße verstopft. Und das führt dazu, dass Kronenteile, die eben durch diese Gefäße versorgt werden, anfangen zu welken durch den Wassermangel und absterben. Wir sehen also bei den betroffenen Ulmen, dass einzelne Äste, Kronenteile welk werden und absterben und dass es eben durch die mangelnde Wasserversorgung in den Gefäßen der infizierten Stammteile zurückzuführen. Was man außerdem beobachten kann, sind teilweise Wasserreiser. Also das heißt, am Stamm bilden sich dann so kleine Ästchen. Da versucht der Baum auch so ein bisschen zu kompensieren. Und das Perfide bei Ophiostoma novo ulmi ist, dass der die Jahrengrenze überwinden kann. Also bei Ophiostoma ulmi, das war der Pilz, der im frühen 20. Jahrhundert die erste Epidemiewelle verursacht hat. Dieser Ophiostoma ulmi braucht im Grunde jedes Jahr eine Neuinfektion. Der kann also über die Jahrengrenze nicht hinaus, während dieser aggressivere Vertreter Ophiostoma novo ulmi die Jahrengrenze überwinden kann und keine Neuinfektion im Folgejahr braucht, um den Baum weiter zu schädigen.
Ja, ein Aspekt, der auch noch dazu kommt, neben der Verstopfung durch die Hyphen und der Verstopfung durch die Tüllen, sind auch noch Abbauprodukte und die wirken auch noch wie Toxine. Also die führen auch noch dazu, dass betroffene Blätter beispielsweise eben schneller welken und diese Welken, also die laufen dann wirklich in wenigen Tagen ab und ganze Kronenteile sterben ab. Und das Besondere auch noch beim Ulmensterben ist, dass es relativ schnell den ganzen Baum betrifft. Also die Ausbreitung des Pilzes läuft relativ rasch, also in wenigen Monaten. Und wenn dann eben die ganzen Krone, die ganzen Bereiche welken, dann sterben die Bäume auch recht schnell ab. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Käfern. Der Pilz breitet sich also im Baum von den Zweigen, die zunächst befallen worden sind vom Pilz, aus und dann geht das in den Gefäßen immer weiter runter, bis schließlich auch wieder der Stamm erreicht wird. Und die Käfer, die können das eben dann auch wahrnehmen. Also hier werden Geruchsstoffe freigesetzt, die für die Käfer den Baum attraktiv machen. Und genau dort bohren sich dann eben wieder die Weibchen ein, bilden wieder neue Bruträume und der ganze Prozess beginnt von neuem.
Ja, damit sind wir bei einem Thema, das im Forst ja immer so ein bisschen schwierig ist, nämlich wie bekämpfe ich so eine Krankheit? Also klassisch würde man sagen, man versucht die Vektoren zu bekämpfen. Also das ist das, was man beispielsweise im Obstbau versucht bei pilzlichen und bakteriellen Erkrankungen, die über Insekten verbreitet werden. Das ist im Forst natürlich schwierig bis unmöglich, ne?
Vor allem sind nicht nur einzelne Arten betroffen, sondern wir haben bei den Splintkäfern also durchaus einige Arten da, die da beteiligt sind. Und man kommt auch wirklich eigentlich an die Tierchen kaum dran. Also der Zeitraum, wo die rausfliegen, ist relativ kurz. Und die Handhabung ist dadurch praktisch gar nicht gegeben.
Was man in den Niederlanden im 20. Jahrhundert, also zu Beginn der ersten Epidemiewelle, versucht hat, das war die Züchtung von resistenten Ulmenklonen. Und das hat eine Weile auch relativ gut funktioniert. Also man hat Klone gehabt, die resistent oder zumindest sehr tolerant gegenüber dieser Pilzinfektion waren. Aber diese zwei aggressiveren Stämme von Ophiostoma novo-ulmi, die dann aus Nordamerika und Ostasien eingeschleppt worden sind, die haben dann diese ganze Resistenzzüchtung im Grunde galoppierend zunichte gemacht, weil die also die Resistenz problemlos überwunden haben. Gibt es da, sage ich mal, in letzter Zeit Ansätze, von denen du weißt, wieder resistente Klone zu züchten? Also nach meiner Kenntnis ist das alles ziemlich totgelaufen inzwischen.
Es gibt immer noch die Idee, aber wie du schon gesagt hast, das konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Und dazu kommt noch ein anderes Problem, dass es doch sehr, sehr lange dauert, bis die Bäume eigentlich attraktiv für Käfer werden. Das hat auch einen Vorteil für die Ulme. Wenn man nämlich genauer durch die Wälder geht, dann wird man feststellen, dass man doch immer wieder Ulmenverjüngung findet, weil die Ulme schon relativ früh, im Gegensatz zu vielen anderen Baumarten, Früchte produziert und sich daher auch immer wieder regenerieren kann. So kann man beispielsweise auch an Bahnböschungen oder sowas immer wieder mal feststellen, dass da viele Ulmen auch dabei sind. Die erreichen dann auch gerade so die Fruchtreife, sodass sie selber auch wieder Samen produzieren können, aber eben erreichen sie schließlich ein Alter und auch eine Dimension, die etwas größer ist und für die Käfer wieder lukrativ wird, dann ist es dann auch wieder bald vorbei.
Also ich habe im Raum Töging, glaube ich, da habe ich mal am Rand einer Kuhweide eine riesige Ulme gesehen. Also so ein richtig mächtiger Baum mit, ich weiß nicht, BHD 60 oder 70. Und ich war fasziniert, ja, dass der überhaupt überlebt hat. Der sah vital und gut aus, keine welke Symptome, also ganz fasziniert. War aber ein Einzelbaum. Also der war an einem Waldrand, aber rundherum keine Ulme zu sehen. Und also sowas gibt es durchaus noch. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die ein gewisses Alter nicht überstehen. Also wie du sagst, wenn die für den Käfer interessant werden, dann geht das relativ schnell, glaube ich. Ich habe mal recherchiert, was so die aktuelle Forschung zum Thema ist. Also ich erinnere mich noch diese Diskussion mit den Welketoxinen. Das war vor 10 Jahren, als ich so studiert habe oder am Ende meines Studiums, war das ein ganz heißes Thema. Also wenn man heute mal den Pilznamen eingibt, findet man eigentlich so ab 2020 keine Studien zu Welketoxin mehr. Ich weiß nicht, was da der letzte Konsens war. Also ich erinnere mich, Cerate ulmin war da eine Substanz, die ganz heiß im Rennen war. Also man muss dazu sagen, dass die Gattung ursprünglich Ceratocystis hieß und dann in Ophiostoma umbenannt wurde. Deshalb Cerate ulmin. Ist also schon ein bisschen her, dass man über diese Substanz geredet hat, ist irgend so ein niedermolekulares Abbauprodukt des Pilzes, das also als Welketoxin im Rennen war. aktuell, was mir aufgefallen ist, das ist Forschung zu pilzlichen Endophyten als Antagonisten oder immunstimulierende Pilze. Wie würdest du das denn einschätzen? Also das ist ja was immer mal wieder aufkommt. Ich erinnere mich, dass da auch Pseudomonas syringae, das ist ein Bakterium, dass das immer mal wieder im Gespräch ist als Antagonist zu Pilzen, also zu pilzlichen Pathogenen. Wie schätzt du da die Chancen ein, dass man mit solchen endophytischen Antagonisten tatsächlich was reißen kann bei so einem aggressiven Pathogen?
Also ich bin da sehr vorsichtig. Das Ganze funktioniert im Labor oftmals noch sehr gut. Da haben wir kleine Bedingungen, da können wir ganz gezielt mit diesen Variablen arbeiten. Aber wenn wir dann uns überlegen, wir wollten in den Wald gehen, dann müssten wir riesige Flächen behandeln oder bearbeiten. Und daher sehe ich solche Dinge immer sehr skeptisch. Und auch das Ausbringen jetzt wiederum eines Tieres oder einer Pflanze oder auch eines Pilzes in die Natur gezielt, ist immer wieder sehr, sehr schwierig. Das gelingt in ganz wenigen Fällen. Also es gibt so Bacillus thuringiensis als ein Mittel, den man gegen Insekten oftmals einsetzen kann. Aber da muss man auch immer wieder behandeln und die Dauer der Wirkung, die ist relativ kurz. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da was durchsetzen wird. Also mir ist da nichts bekannt, dass da jetzt wirklich was im Bereich Freiland schon relativ weit entwickelt wäre.
Aber wenn man das jetzt mal, sage ich mal, weiterspinnt, nehmen wir mal an, es würde tatsächlich dazu kommen, dass man einen pilzlichen Endophyten, also Endophyt bedeutet symptomlos im Baumgewebe lebend, dass man also einen pilzlichen Endophyten finden würde, der entweder selbst wachstumshemmende Substanzen, also wachstumshemmend für Ophiostoma novoulmi abgibt oder eben die Immunreaktion des Baumes stimuliert. Wenn man sowas fände, könnte man ja theoretisch sagen, man inokuliert Baumschulmaterial, junge Bäume und hofft dann, dass die diese endophytische Besiedlung behalten, bis sie in einem entsprechenden Alter sind, dass es zu einer Infektion kommen könnte. Wir sprechen hier natürlich von 20 bis 30 Jahren, oder?
Ja, mindestens.
Mindestens.
Weil so dick müssen die Ulmen werden, damit sie für den Käfer attraktiv sind. Und das sind dann schon Zeiträume, da ist auch ein Test schlecht möglich. Also das ist dann irgendwo so das Limit. Also wir können das ja kaum verfolgen, 30 Jahre lang. Wie wird sich da eine Art entwickeln weiter?
Ja, dazu kommt natürlich, dass Endophyten jetzt nicht gerade eine Seltenheit sind. Also ich würde sogar behaupten, dass eigentlich jegliches pflanzliches Gewebe permanent von Endophyten besiedelt ist, oder?
Ja, davon ist auszugehen.
Und zwar von einer Vielzahl. Also da ist immer so die Frage, wie konkurrenzkräftig ist dann so ein künstlich eingebrachter Endophyt gegen andere Endophyten? Denn diese Vielfalt kann man ja kaum im Labor dann testen, ne? Also man bräuchte ja einen, der auch da entsprechend konkurrenzkräftig ist. Und das ist unüberschaubar im Grunde. Also ja, wie du sagst, in künstlichen Systemen funktioniert sowas immer sehr gut, aber wenn es dann in die freie Natur geht, wird es zunehmend schwierig und auch durch die Zeiträume, mit denen wir es dann zu tun haben, ist es dann immer schwierig, in der Forschung sowas weiter zu verfolgen. Das ist dann schon, naja, ein Drittel eines Menschenlebens und von den Drittmitteln, von den Forschungsgeldern ganz zu schweigen, also ein schwieriges Thema.
Was man noch dazu sagen kann, ist, dass das Ulmensterben, wenn man ganz Europa zum Beispiel betrachtet, auch in Wellen abgelaufen ist. Also wir hatten diese sehr frühen Wellen, ausgehend von den Niederlanden und Großbritannien, die eben schon Anfang des 20. Jahrhunderts gelaufen sind. Und wir hatten dann eben diese große zweite Welle, die um 1960 gelaufen ist mit Ophiostoma novoulmi. Aber die ist keineswegs über ganz Europa gleichzeitig gelaufen. Zum Beispiel in Skandinavien ist es viel, viel später gelaufen. Da konnte man also um das Jahr 2000 noch viele Ulmen sehen. Leider eben auch viele Ulmen, die gerade am Absterben waren. Und eben auch im südbayerischen Raum, wie du vorhin schon dieses Beispiel genannt hast, bei Tögging, sind noch relativ viele Ulmen über die ganzen Wellen weggekommen. Also es gibt sie noch vereinzelt, auch als Altbäume, aber man wird sehen, wie die sich halten werden in der Zukunft.
Also wir sprechen ja hauptsächlich von der Bergulme. Ich habe Ich meine, irgendwo im Bereich Augsburg-Donauwörth habe ich mal einen Bestand mit Flatterulmen gesehen. Das war an der Donau, also so ein Auwald. Wunderschön, vital, Altbäume mit den typischen Brettwurzeln, ganz, ganz großartig. Also die scheinen deutlich weniger Probleme damit zu haben, ne?
Jo.
Sind halt auch Bäume, die, sag ich mal, auf Spezialstandorte angepasst sind. Also ist jetzt nicht eine Art, die man im normalen Wald, in Anführungszeichen, tatsächlich ansiedeln könnte. Also da, was die Ulmenarten angeht, führt an der Bergulme als normaler Waldbaum, wenn man das jetzt mal so formulieren kann, eigentlich keinen Weg vorbei, wenn man sie in einem Mischwald mit drin haben möchte.
Vielleicht gelingt es ihr ja selber, gewisse Resistenzen oder zumindestens Anpassungen durchführen zu können, denn noch gibt es Verjüngung, sie kommt immer wieder. Es gibt Flächen, wo wirklich zahlreiche Ulmen sich etabliert haben, aber man wird sehen, wie dann die nächste Generation ausschauen wird, ob da einige bleiben werden oder auch wieder alle den Tod des Welkens gehen müssen.
Ja, man muss einfach sagen, dass Evolution, also solche Anpassungsprozesse, dass die sehr lange Zeiträume brauchen bei einem Organismus, der so lange Generationszeiten hat, ne? Also man braucht im Prinzip auch bei einem Baum mehrere Generationen, bis sich so eine Anpassung durchgesetzt hat in der Population. Und also wir werden es sicher nicht mehr erleben, aber es ist auf alle Fälle schön zu sehen, dass es immer mal wieder Ulmen gibt. Eine Frage, die mir da so ein bisschen auf der Seele brennt, ist, wenn es so wenig Ulmen gibt, die, sag ich mal, ein für die Käfer attraktives Alter erreichen oder eine attraktive BHD, wie überleben diese Ulmensplintkäfer eigentlich? Also gehen die auch auf andere Baumarten oder fliegen die einfach nur sehr weit?
Also die sind schon ziemlich spezialisiert. Die fliegen dann schon relativ weit oder lassen sich treiben durch Wind. Die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich einzelne Ulmen, die irgendwo mal stehen, überhaupt befallen werden, die ist daher auch viel, viel geringer, als wenn wir jetzt große Anteile von Ulmen haben. Also da kann sich so eine Epidemie natürlich viel schneller verbreiten und der Schaden ist dann auch gleich viel größer.
Du hast vorhin gesagt, dass die Ulmensplintkäfer ja eigentlich professionelle Pilzzüchter sind und diese Ophiostoma-Arten in den Gefäßen kultivieren und abweiden. Da müssen wir aber dazu sagen, dass dieser Ulmensplintkäfer ja schon vorher, in diesem invasiven Ophiostoma-Ulmi- und Novo-Ulmi-Pilz in Mitteleuropa heimisch war. Das heißt, es gab vorher schon Pilze, die dieser Käfer kultiviert hat. Es gibt also eine ganze Reihe von weiteren Ophiostoma-Arten, die nicht pathogen sind. Also
oder Ceratocystis-Arten.
Oder Ceratocystis-Arten, genau, die nicht pathogen sind. Also ich meine, so in einem Eckchen meines Gedächtnisses abgespeichert zu haben, dass Ophiostoma-Arten eigentlich als Bläuepilze bei lagerndem Stammholz bekannt sind, ne?
Zum einen das. Und es gibt auch eine ganze Reihe bei anderen Baumarten auch. Also zum Beispiel bei der Eiche sind auch durchaus einige bekannt, die dort vorkommen. Käfer und auch die Pilze, die dazu entsprechenden. Aber die haben nicht diese pathogene Bedeutung. Die haben sich da mehr schon angepasst und tauchen aber immer wieder auf. Also es gibt sie an frisch abgestorbenen Eichen beispielsweise.
Okay, aber das heißt, dieses System, Käfer, der Ophiostoma-Arten oder Ceratocystis-Arten kultiviert, gibt es auch bei anderen Baumarten, richtig?
Genau. Das System, das gibt es durchaus bei einigen Baumarten und kommt da häufiger vor und ist keineswegs so selten.
Okay. Ja, also man muss natürlich sagen, dass Ophiostoma ulmi und Novo ulmi eingeschleppte Arten sind, ne? Also das ist wie beim Eschentriebsterben mit dem Hymenoscyphus fraxineus. Der ist hier ja eigentlich gar nicht heimisch, sondern ist eingeschleppt. Und dann kommt es eben zu solchen Epidemiewellen, weil so ein Pathogen auf Wirtsbaumarten trifft, die das Pathogen gar nicht kennen.
Ja. Dazu kommt noch, dass Novo Ulmi möglicherweise sogar gar nicht allein nur eingeschleppt, er ist sicherlich auch noch verschleppt worden, keine Frage, aber vermutlich sogar noch eine Hybrid darstellt aus zwei anderen Arten. Also, dass die nie aufeinander getroffen werden, wenn es nicht diese Artenverschleppungen insgesamt geben würde.
Ja, also das habe ich auch gelesen, dass diese ulmenspezifischen Ophiostoma-Arten also die Eingeschleppten, dass die sehr hybridisierungsfreudig sind, also dass die, man kann jetzt überspitzt sagen, munter ihre Gene austauschen. Und das ist natürlich quasi eine Brutstätte für hochaggressive Arten, beziehungsweise für die Entstehung hochaggressiver Arten, weil der Selektionsdruck eben dazu führt, dass sich die Arten, die Varianten durchsetzen, die Gene durchsetzen, die dem Pilz sehr nützlich sind. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende für heute. Wir haben schon noch ein bisschen Hoffnung für die Ulme, gelegentlich sieht man sie. Und wir freuen uns immer, ach ja genau, wer noch nie eine Ulme gesehen hat, und ich bin sicher, da gibt es durchaus den einen oder anderen, eine Bergulme hat relativ große Blätter. Die Blätter sind so dreispitzig ausgezogen. Manchmal haben die auch fünf Spitzen, aber oft sieht man diese drei Spitzen. Und die Blätter haben einen asymmetrischen Blattgrund. Also das heißt, unten am Stiel, links und rechts, ist das Blatt unterschiedlich lang. Also es überlappt auf der einen Seite so ein bisschen. Also wenn man darauf achten möchte, die sind sehr stark behaart, ähnlich wie bei der Hasel. Also die schauen sich so ein bisschen ähnlich, die Blätter. Also wer mal so ein Blatt mit drei Spitzen sieht, der kann mal genauer hinschauen, ob er da vielleicht eine Bergulme vor sich hat. Gut, damit kommen wir zum Ende. Markus, es war mir eine Freude wie immer. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Servus.
Bis dann. Ciao.